Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zur Kino, zum E-Learning-Tag und auch vielen Dank für die Einführung. Vielleicht kurz, wie ist mein Zugang zum Thema Web 2.0? Einerseits setzen wir selbst in Unternehmen Web 2.0 Technologien, also vor allem Social Software ein, also für den normalen Arbeitsalltag. Andererseits ist Web 2.0 im Besonderen bezogen auf Unternehmen am NoCenter ein Forschungsthema, ein Thema, wo wir mit Firmen zusammenarbeiten. Das heißt, aus den zwei Perspektiven ist mein Zugang zu sehen. Ja, vielleicht ein kurzer Überblick zu meinem Vortrag. Zum Thema, was ist das Web 2.0? Ich glaube, da brauche ich nicht mehr viel dazu sagen. Ich habe ein paar Folien dazu, aber wir haben jetzt, glaube ich, schon sehr ausführlich gehört, was man unter Web 2.0 verstehen kann oder versteht. Ich möchte vor allem in meinem Vortrag Beispiele geben. Beispiele dafür, welche Potenziale im Web 2.0 liegen, insbesondere bezogen auf Unternehmen, aber auch ein paar Beispiele bezüglich Problemen, die durch Web 2.0 und mit Web 2.0 entstehen können und derer man sich bewusst sein muss, wenn man Web 2.0 Anwendungen, sei es jetzt im privaten Bereich oder auch im beruflichen oder Lehrbereich, einsetzt. Ja, speziell ein Thema oder ein Schwerpunkt ist Unternehmen und Web 2.0. Wie passt das zusammen? Da möchte ich ein Beispiele bringen, wie und wo im Unternehmen kann man Web 2.0 einsetzen und dann einen kurzen Ausblick bringen, was die Zukunft bringt, was so der nächste Schritt ist, den wir zu erwarten haben. Gut, als Definition eine Tech Cloud, momentan sehr beliebt auf Folien in Vorträgen. Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr dazu sagen. Ich glaube, es hat sich jetzt auch mal abgesehen von der vorherigen Einführung bei uns, bei jedem von uns, ein Verständnis für Web 2.0, Social Software entwickelt. Man weiß in etwa, was man darunter zu verstehen hat, ohne es vielleicht auch konkret definieren zu können. Die einen stehen dem Web 2.0 positiv gegenüber, die anderen negativ, wie es vielleicht diese zwei Zitate auch andeuten. Tatsache ist, Web 2.0 gehört zu unserem Leben dazu, seit, sagen wir mal, 2 Jahren in etwa und findet zunehmend Eingang in den universitären, im Lehrbereich und auch im Unternehmensbereich. Mein Vorredner hat schon die Definition von Kim O'Reilly angesprochen, also diese Design Principles, da ist eben Data is the next Intel Inside, the long tail ist so ein Design Principle oder Users at Value, ist hinlänglich bekannt und ist aber, also das war auch mein Zugang oder meine Erfahrung, als ich den Artikel von Tim O'Reilly gelesen habe, eine Definition, die nicht sehr handlungsanleitend ist, also relativ komplex und schwer zu verstehen für jemanden, der sich zuerst einmal mit dem Thema zu befassen beginnt. Ich möchte auf die Definition, Sie sehen, ich habe das hier ausgeblendet, gar nicht näher eingehen, aber es sind in der Definition von Tim O'Reilly prinzipiell 3 Schlagworte zu finden oder 3 Komponenten zu finden, die das Web 2.0 sehr schön aus unserer Sicht umschreiben. Und zwar ist das einerseits einmal der Service, dann Data, stehend für Content, und der einzelne User, beziehungsweise dann auch Gruppen von Nutzern, also die Community. Das sind aus meiner Sicht die 3 wichtigen Punkte, die man sich aus der Definition herausgreifen sollte. Und insofern ist zu sagen, dass das Web 2.0 auf 3 Säulen aufbaut, eben auf der Community, auf dem Content und auf den Services, die alle stark ineinandergreifen. Und die Klammer, die sich um diese 3 Komponenten bildet, ist die Vernetzung. Das ist jetzt so zu verstehen, ich werde vielleicht ein kurzes Beispiel geben. Die Vernetzung, ein Beispiel für Vernetzung innerhalb von Communities oder von zwischen Personen, wären Social Networking Sites wie zum Beispiel Xing, über die, wo es möglich ist, mit anderen Personen in Kontakt zu treten, einander kennenzulernen, sei es jetzt im privaten oder im beruflichen Bereich. Die Vernetzung im Bereich Content, da ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, sind die Trackbacks in den Blogs, wo wenn ein Blogbeitrag oder ein Blog selber zitiert wird in einem anderen Blog, ist das deutlich. Das ist der Unterschied zum, ich nenne es jetzt trotzdem Web 1.0, ist der, dass man früher durchaus von der eigenen Website einen Link auf eine andere Website setzen konnte. Das war aber den anderen nicht bekannt. Jetzt ist es sozusagen eine bidirektionale Beziehung, Die Verknüpfungen sind so ja, intensiver als davor, zuvor. Und ein Beispiel für die Vernetzung von Services jetzt in Kombination mit Content ist das wahrscheinlich hinlänglich bekannte Mashup-Beispiel Google Maps, wo man zum Beispiel Immobilien oder Restaurants verbindet mit einer Landkarte oder einer Weltkarte und so geografische Informationen mit bestimmten anderen Informationen mit weitergibt. Ja, auch auf den, wir haben vorher auch schon den Vergleich Web 1.0, Web 2.0 gesehen. Da möchte ich auch nicht näher eingehen. Was für mich jetzt so zentral ist bei dem Unterschied oder bei dem Vergleich, den Sie da sehen, ist der Bereich, das ist als Marketing bezeichnet, vielleicht sollte man es eher als Informationsbereitstellung, Abruf bezeichnen. Während früher das Prinzip des Push, also des jemanden Information geben, einseitig vorherrschte, ist es in der Zwischenzeit zu einem Pull geworden. Das heißt, ich kann mir beliebig und auch sehr stark angepasst an meinen Informationsbedarf, dazu nachher noch ein Beispiel, Information abholen, und zwar aus den verschiedensten Quellen, nicht nur aus bestimmten Webseiten, so wie es früher möglich war, indem man halt über Suchmaschinen versucht hat, bestimmte Informationen aufzufinden. Ja, nun zum zweiten Thema, zum zweiten Schwerpunkt des Vortrags, Web 2.0, wohin man schaut. Also jetzt nur ganz kurz ein paar Beispiele, was Web 2.0 sein kann. Vielleicht jetzt ein bisschen exotischere Beispiele, die meines Wissens nicht so bekannt oder verbreitet sind, aber vielleicht belehren Sie mich da etwas anderes. Yahoo Pipes, darf ich gleich einmal fragen, wem das bekannt ist, diese Anwendung, dieses Service? Okay, gut, dann hat mich mein Eindruck nicht getäuscht, ist noch nicht so verbreitet. Was ist dieses Yahoo Pipes? Man kann sich hier, ich habe ein ganz einfaches Beispiel gewählt, je nach Informationsbedarf aus verschiedenen Quellen Informationen abholen. Sie sehen hier oben, man gibt verschiedene Quellen an, aus denen man Informationen zum Thema Web 2.0 in dem Fall abholen will. Das wäre zum Beispiel der Weiterbildungsblog.de, der ist Ihnen sicher bekannt. Dann Feeds und auch über Blogsearch von Google kann man Blogs durchsuchen nach Web 2.0. Und wenn man sich dann so eine Pipe zusammengestellt hat und diese Pipe abruft, dann bekommt man aus den verschiedenen Quellen zusammengestellt eine Liste an aktuellen Themen. Man kann sich diese Informationen nicht nur im Web abholen, sondern eben auch über E-Mail oder auch über das also Mobil, über das Handy abrufen. Und wenn Sie dann auf so einen Link klicken, kommen Sie direkt zu dem, zu der Quelle, woher die Information stammt. Da habe ich ein Beispiel von der III ausgewählt, die wir vor 2 Wochen gerade am NoCenter abgewickelt haben. Ja, ein anderes Beispiel, das ist jetzt ein bisschen ja, ähnlich dem Pipes, ist Twitter. Wie weit ist das bekannt? Okay, ebenfalls nicht so bekannt. Twitter ist wie ein Microblogging-Tool. Man kann hier 140 Zeichen Text bereitstellen über Web, über Chat oder über das Mobiltelefon. Und im privaten Bereich gebraucht, könnte man das als zum Beispiel Tagebuch verwenden. Das heißt, man schreibt 140 Zeichen zum Beispiel über das Handy, was man erlebt hat, was man gerade macht, wohin man geht, was man heute vorhat. Und sogenannte Followers, das sind sozusagen Freunde oder Personen, die sich an die Informationen, die ich bereitstelle, dranhängen oder an mich als Person dranhängen, die bekommen dann diese Informationen wiederum über auch aufs Handy oder können sich die übers Web abrufen. Jetzt ist es aber so, dass nicht nur das im privaten Bereich sich langsam verbreitet, sondern dass auch schon Nachrichtenagenturen oder Nachrichtenmagazine wie Focus, Reuters, BBC oder CNN dieses Service nutzen. Das schaut dann so aus. Man bekommt praktisch von Reuters eine Liste der aktuellsten Informationen. Und wenn man diese Liste oder die Links auf der Liste anklickt, kommt man wieder direkt zu der Quelle hin, an der das Wissen oder die Information verfügbar ist. Das waren jetzt 2 Beispiele über das Abholen von Informationen von bestimmten Seiten oder von verschiedensten Quellen. Jetzt noch ein Beispiel, wo, was ja häufig angesprochen wird und was ja wirklich eine zentrale Komponente des Web 2.0 ist, wo der User selber mit Informationen beiträgt. Das nennt man den sogenannten Graswurzeljournalismus, partizipativen Journalismus oder Bürgerjournalismus. Und das bekannteste Portal hier ist wohl OMyNews, wo Bürgerreporter, also Privatpersonen, die sich schon registriert haben, einfach selber mit Nachrichten, mit Beiträgen beitragen oder mitwirken. Die dann allerdings, es ist nicht so, dass jetzt jeder beliebig auf Informationen darauf stellen kann, sondern es geht schon durch einen Redaktionsprozess. Also es sind Redakteure angestellt, die Inhalte der Bürger, die hier mitwirken, durchaus prüfen und dann auf die Homepage stellen. Man kann damit ein bisschen was verdienen, also es werden die Beiträge werden vergütet. Große Verdienstmöglichkeiten gibt es da natürlich nicht, aber es wird in etwas abgegolten, was man hier leistet. Gut, das waren jetzt Beispiele dafür, was Web 2.0 sein kann, was es für Anwendungen gibt. Jetzt möchte ich, wie auch mein Vorredner, auf die dunkle Seite oder auf die andere Seite der Medaille eingehen und ein paar Beispiele bringen, was ist jetzt das Negative an dem Web 2.0 oder was kann an Negativen entstehen, wenn man es nicht verhindert, insbesondere jetzt als Unternehmer. Ein Punkt ist die Missinformation oder die Manipulation der Information, die möglich wird, die allerdings auch schon früher möglich war. Sie kennen wahrscheinlich das Beispiel mit der Mondlandung. Also es gibt da viel mehr Meldungen dazu, dass die Mondlandung nicht stattgefunden hätte, als dass sie stattgefunden hätte. Also da ist schon ein Ungleichgewicht in der Information zu wahr und was wahr ist und was falsch ist. Aber es gibt jetzt auch einen Service wie Collective. Das bietet an, dass man bestimmte Seiten oder Beiträge im Internet hochrankt. Das typische Beispiel ist das Genocide Intervention Network, das hier auch auf der Homepage von Collective als Fallbeispiel genannt wird. Die haben im Boston Globe einen Artikel gefunden oder einen Artikel herausgenommen, der über die Menschenrechtsverletzungen in Darfur berichtet hat. Und der Service hat ihnen ermöglicht, dass sie diesen Artikel oder den Link auf den Artikel praktisch an ein, jetzt weiß ich nicht mehr genau, 30.000 starkes Mitgliedernetzwerk war es, glaube ich, verschickt haben. Und dann gab es so einen Link bei dem Artikel dabei, der war bezeichnet als Handle jetzt. Und wenn man da drauf geklickt hat, hat man sozusagen bewirkt, dass die Seite oder dieser Artikel hochgerankt worden ist. Und innerhalb kürzester Zeit, ich glaube 45 Minuten, war dieser Artikel über Darfur im Boston Globe, also auf dieser Seite, an oberster Stelle zu finden. Das ist jetzt ein Beispiel, das jetzt durchaus positiv ist, aber man sieht, glaube ich, dass auch Negativinformation sehr leicht, sehr rasch, weit bekannt gemacht werden kann. Ja, ein anderes Beispiel, die unautorisierte oder nicht autorisierte Nutzung von Daten, persönlichen Daten, das ist ganz aktuell momentan, dass Prince zum Beispiel oder unter anderem YouTube klagt, und zwar dafür, dass halt Nutzer, also es finden sich einfach Videos, die Nutzer raufladen, und ich glaube, es heißt WebSheriff, das ist ein Unternehmen, das sozusagen Informationen, nicht autorisierten Informationen nachjagt, hat in letzter Zeit, ich glaube, an die 2000 Videos von der Seite von YouTube wieder runternehmen lassen. Allerdings kann man nicht einmal damit dem Problem sozusagen nachkommen, weil täglich bis an die 500 neue Videos wieder raufgeladen werden. Dazu ist vielleicht noch zu sagen, es ist ja auch an den Universitäten, wenn wir zum Beispiel Backarbeiten betreuen am NoCenter, zu sehen, dass Plagiate in den Arbeiten zu finden sind. Und ich glaube, das zeigt ganz gut, dass für die jungen Leute, die auch mit dem Information ist überall verfügbar und kann von überall her abgerufen und überall eingebaut werden, vielleicht auch gar nicht das Bewusstsein haben, dass bestimmte Informationen einfach so nicht verwendet werden kann. Es werden vielleicht Quellen nicht geprüft, was früher stärker üblich war. Ja, die Sammlung und Nutzung von Personendaten, da gibt es auch einige Beispiele dafür. Ein ganz aktuelles Beispiel ist die Firma P1, die anbietet, also die bietet eine hybride Post- oder ein hybrides Informationsweiterleitungssystem an, wo zum Beispiel Sie Informationen als E-Mail wegschicken können und jemand anderer, der keinen Computer hat, also der Empfänger, diese Information per Post zugeschickt bekommen kann oder auch umgekehrt, Sie schreiben einen Brief, der wird an eine bestimmte Stelle dieser Firma versendet und diese Firma digitalisiert das Ganze und schickt das dann elektronisch an den Empfänger weiter. Was da dahinter steckt ist, es gibt dann auch so ein Gmail-Telefonbuch, das hybrid deshalb, weil es physikalische Daten über Personen, also meine Adresse und Informationen zu meiner Person, die ich zum Beispiel in irgendein Netzwerk eingestellt habe, auch E-Mail-Adresse miteinander verbindet. Der Vorteil ist natürlich der, dass jetzt eine Firma, die das Ganze betreibt, Informationen nicht nur hat, weil meistens ist man ja anonymisiert im Internet unterwegs, dass den anonymen Nutzern praktisch echte Profile hinterlegt werden, was einerseits besser möglich macht, Informationen, Werbung, Angebote besser an den Nutzer anzupassen. Andererseits macht einem das auch das Ganze, die Person oder einen selbst extrem stark transparent. Ja, negative Publicity ist auch mit dem Web 2.0 verbunden. Sie kennen wahrscheinlich das Beispiel, dass ein Kryptonite-Schloss, wie man das öffnet, also ganz einfach mit so Hineinstecken von einem Stift in dieses Loch auf dem Schloss. Das wird auf Videos unter anderem YouTube oder da ist es als erstes aufgetaucht gezeigt. Und es war so, nachdem dieses erste Video dazu aufgetaucht ist, war innerhalb von 2 Tagen wurde dieses Thema oder dieses einfache Öffnen können von dem Kryptonite-Schloss in Blogs aufgegriffen, von traditionellen Medien aufgegriffen. Die Firma hat nicht gar so reagiert auf diese Situation und es hat sich da ein Umsatzschaden in der Höhe von 10 Millionen Dollar ergeben und natürlich von der negativen, dem Ruf, der damit oder der Ruf, der da zerstört worden ist, gar nicht zu sprechen, also von dem, was immateriell an Schaden entstanden ist. Profiling, ich habe es vorher schon gesagt, unser Leben ist sehr transparent, nachdem wir uns überall, ja, wie Sie vorher schon gesagt, die privatesten Informationen über uns bekannt geben. In einer Umfrage wurde gefunden, dass 28% der Personalchefs bereits das Internet nutzen, um nach Informationen zu Bewerbern zu suchen. Ein bekannter Artikel wie Google Q ist in Harvard Business Online erschienen. Da wird beschrieben, dass eine super Bewerberin von einem Chef praktisch schon eine Zusage erhalten hatte und dann im Rahmen des Bewerbungsverfahrens ist nochmal im Internet gesucht worden nach ihrer Person und da ist man halt auf ein Video oder eine Information gestoßen, dass diese Person aktiv teilgenommen hat an einer Revolution oder an irgendeiner Demonstration. Und das ist natürlich fraglich, wie weit integriert man als Chef oder als Unternehmen solche Informationen in die Auswahl von Bewerbern mit hinein, kann man das ausblenden, ist diese Information, die man sonst oder früher nicht verfügbar hatte, unwichtig. Nun gibt es da 2 Beispiele, wie man dem selber als Person begegnen kann. Es gibt einerseits ein Angebot, das ist der Reputation Defender. Diese Firma sucht nach Informationen zu meiner Person zum Beispiel im Netz, sodass ich dann die Möglichkeit habe, negative Informationen über meine Person zu löschen. Oder das ist eher so die defensive Möglichkeit, die offensive, proaktive Möglichkeit, der proaktive Ansatz ist der über Claim-ID. Das ist ein Service, wo man praktisch alles, was im Internet über einen verfügbar ist, da gibt es ein Passwort, mit dem man sich einloggen kann in die verschiedensten Anwendungen, in denen man aktiv ist, wo man sozusagen wie in einem Portfolio die Informationen über sich selber im Internet sammeln kann und so zusammenstellen kann, dass dann einer Firma zum Beispiel im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens die Internetpräsenz positiv als Add-on zur herkömmlichen Bewerbung präsentiert wird. Ja, die verlorene Exklusivität von Informationen ist wahrscheinlich auch schon weitreichend bekannt. Das ist zum Beispiel, wie Google YouTube übernommen hat oder gekauft hat, das war nicht über die traditionellen Medien zu finden, sondern das tauchte innerhalb kürzester Zeit und sehr rasch in dem Blog von Michael Arrington TechCrunch auf. Oder wenn man sich anschaut, man hatte sich angeschaut für 2002 die Top News Stories des Jahres, hat nach denen gesucht und fand, dass Blog-Einträge über den Webseiten traditioneller Medien gerankt waren. Ja, soweit zur Negativseite, aber das, da möchte ich nicht ausschließen, dass es nicht auch sehr, sehr viel Positives im Bereich Web 2.0 gibt und möglich ist. Und ich möchte insofern auf das Thema Unternehmen und Web 2.0 kommen. Als Corporate Web 2.0 bezeichnet. Corporate Web 2.0 ist mal zum Lernen innerhalb des Unternehmens. Das informelle Lernen oder die Bedeutung des informellen Lernens nimmt stark zu, hat eine große Bedeutung, die wird auch von Unternehmen gesehen. Vielleicht sind dann diese Zahlen bekannt. Es ist zum Beispiel so, dass weniger als 30% des Wissens, das man in Kursen, in Seminaren erwirbt, dann auch in der Arbeitsumgebung eingesetzt werden. Und ein immenser Anteil des Wissens, das man so im Rahmen der täglichen Arbeit braucht, entstammt dem informellen Lernen, das heißt der Kommunikation mit Kollegen, auch der eigenständigen Erarbeitung von Information und Wissen, also jetzt mal abgesehen von diesem seminarorientierten Lernen. Ja, auch Umfragen belegen, dass informelles Lernen oder alles, was so Richtung informelles Lernen geht, in der Vergangenheit schon zugenommen hat, beziehungsweise es wird auch erwartet, dass diese Bereiche zunehmen. Es wurden da Unternehmen befragt im Rahmen des Business Intelligence Industry Reports 2007, inwieweit klassenraumbasiertes Lernen oder kursbasiertes Lernen vielleicht besser zunehmen wird, auch zugenommen hat oder abgenommen hat in den letzten 12 bis 18 Monaten. Und da sehen etwa 40% der Unternehmen der Befragten, dass klassenraumbasiertes Lernen abgenommen hat, stark, also substanziell bis einfach abgenommen. Und was jetzt das E-Learning anbelangt, so wird gesehen, dass 44% sehen, beziehungsweise 48% sehen, dass das synchrone und asynchrone E-Learning ebenfalls an Bedeutung gewonnen haben in der Vergangenheit. Und dasselbe, was hier als Text zu sehen ist, ist auch für die Zukunft erwartet worden von den Befragten. Ja, hier noch einige Zahlen. 36% schätzen, dass, wie auch schon vorher dargestellt, 70% oder mehr aus dem informellen Lernen entstammen oder bestehen. Und im informellen Lernen wird gesehen, dass On-the-Job-Learning und Kommunikation die wichtigsten informellen Lerntypen darstellen, dass die Wichtigkeit von Technologien zunehmen wird. Die größte Herausforderung wird gesehen in der Unternehmenskultur, in der Veränderung der Unternehmenskultur. Das ist allerdings eine lange Geschichte, also auch im Wissensmanagement, als es vor 10, 15 Jahren stärker aufkam, war auch da das ein großes Thema, dass man die Bereitschaft zum Wissenstransfer in Unternehmen zum Beispiel anregt. Das ist jetzt vielleicht mit den Web 2.0 Technologien noch einmal stärker im Kommen oder zu bedenken. Und viele Unternehmen sehen auch die Schwierigkeit, zu berechnen, was ihnen aus dem Nutz oder aus dem Einsatz von Web 2.0 überhaupt an Nutzen, also finanziellen Nutzen entsteht. Zur Kultur des informellen Lernens in Unternehmen, also wie das jetzt für die Universitäten ist, da habe ich jetzt nicht so den Einblick. Ich nehme an, es ist ein bisschen stärker, weil viele junge Leute bereits mit den Technologien aufgewachsen sind oder sehr vertraut sind. Im Unternehmen ist auf jeden Fall die Kultur des informellen Lernens noch nicht so geprägt. Es ist immer noch dieses Ausbügeln von Defiziten, das, was man machen will mit Lernen. Wenig wird verbunden mit Interesse, Neugierde. Und es ist auch noch viel an den Voraussetzungen zum informellen Lernen zu arbeiten. Zum Beispiel auf drei Ebenen im Prinzip, auf der Ebene des Menschen, des Humankapitals, der Organisation und der Technologie. Bei der Organisation habe ich schon angesprochen, hier ist die Unternehmenskultur eine große Herausforderung auf der Seite des Menschen, ist die Vernetzung ein starker Faktor, denn ohne Vernetzung Mit Kollegen ist informelles Lernen auch schwer möglich, wenn man jetzt informelles Lernen stark mit Kommunikation verbindet. Und auf Ebene der Technologie, ja, ich glaube, da brauche ich nicht viel dazu sagen, da ist eben Web 2.0 momentan das Thema. Das Web 2.0 ist ja eigentlich als Segen für das Lernen zu sehen, weil ein ganz zentraler Faktor des Lernens, nämlich das Lernen über Kommunikation, Interaktion, Austausch, so wie es im Konstruktivismus geprägt und gefordert wird, ja einfach leichter möglich wird, da die ganzen Technologien ja auf genau Kommunikation und Interaktion ausgelegt sind. Da möchte ich jetzt gar nicht viel dazu sagen. Technologiegestütztes Lernen oder Aus- und Weiterbildung vor Web 2.0 war stark verbunden mit Lernplattformen, die jetzt zunehmend um interaktive Features oder um Web 2.0 Features erweitert werden. Lernen vor Web 2.0 hatte sehr viel zu tun mit sich durchs gelbe Seiten durchzusuchen, gelbe Seiten, also Expertenverzeichnisse zu durchforsten oder auch im Intranet zu suchen. Mit Web 2.0 schaut das anders aus. Wie schon gesagt, Kollaboration, Interaktion und Vernetzung sind hier das zentrale Thema und informelle Lernprozesse werden sehr gut durch Web 2.0 unterstützt. Dass hier schon viel getan wurde, möchte ich nur ganz kurz zeigen. Also wir hatten letztes Jahr auf der INO einen Special Track zum Thema Knowledge Sharing in Research and Higher Education. Da hatten wir einen Beitrag von Frau Bauschenwein, von Herrn Ebner, den ich auch schon auf der Teilnehmerliste gesehen habe, und von Bittner, das ist jetzt nur ein Beispiel, der eine E-Learning 2.0-Umgebung dargestellt und vorgestellt hat. Falls jemand heuer auf der INO oder auf der III, wie sie sich heuer bezeichnet hat, war das Thema Web 2.0 natürlich im Unternehmenskontext und weniger im universitären Umfeld, war wieder ein sehr starkes Thema, viel stärker natürlich als in den letzten Jahren. Gut, ganz kurz zum Lernen innerhalb des Unternehmens. Lernen innerhalb des Unternehmens, wenn man jetzt aus informellen oder wenn man es jetzt abseits des kursbasierten Lernens betrachtet, heißt, dass im Prinzip drei Komponenten verbunden werden müssen. Und zwar einerseits die Arbeitswelt, dann die Lernwelt, also der Arbeiter wendet Wissen in wertschöpfenden Arbeitsprozessen an. Wenn man aber mit gewissen neuen Herausforderungen konfrontiert wird, wird man zum Lerner. Das heißt, der Lerner sucht nach Informationen im Unternehmen, bei Kollegen. Und dann gibt es an dritter Stelle noch den Experten oder vielleicht man kann es auch bezeichnen als die Wissenswelt, die in dem Moment, wo man Informationen braucht, mit entsprechenden Informationen zur Seite steht. Unternehmen, ja, also das vom Prinzip her schaut das so aus, die Unterstützung des Arbeiters am Arbeitsplatz bei den aktuellen Herausforderungen ist die, dass man beobachtet, was macht der Arbeiter am Arbeitsplatz, das heißt, welche Ressourcen ruft er auf, welche Applikationen verwendet er und aus diesen Prozessen, die er so abwickelt oder Aufgaben, Tätigkeiten, die er abwickelt, schließt, welche Bedarfe er hat in Bezug auf Information und je nachdem, was der Bedarf ist, auch bezogen auf die aktuellen Kompetenzen des Mitarbeiters, werden dann bestimmte Informationen aus der organisationalen Unternehmensbasis, wozu auch die Kollegen gehören, bereitgestellt, also angepasst bereitgestellt. Ja, das war die interne Seite des Lernens. Jetzt zur Schnittstelle Lernen, Wissenstransfer zwischen Unternehmern und Kundenpartnern. Da möchte ich kurz auf den Innovationsprozess eingehen. Früher, also bei der Closed Innovation, sah es so aus, dass externe Partner nur an gewissen Stellen in den Innovationsprozess einbezogen waren, vor allem am Ende, wo die Innovation schon da war, im Rahmen von Pilotphasen oder Absicherungsphasen, wie kommen zum Beispiel Innovationen beim Partner an. Im Bereich der Open Innovation, die durch dieses Nutzen kollektiver Intelligenz eben möglich wird, wird jetzt das informelle Austauschen von Informationen, von Wissen viel stärker, also an der Schnittstelle zum Partner, zum Shareholder, zum Stakeholder hin wird viel stärker gearbeitet. Das zeigt sich auch ich bin jetzt mit der Zeit schon kurz, Sie entschuldigen, wenn ich jetzt ein bisschen schneller über die Folien drüber gehe. Das zeigt sich auch an gewissen Umfragen, wo schon gezeigt wird, dass Web 2.0 durchaus in den Bereichen zu Partnern hin angewendet werden. Web 2.0 ermöglicht, dass man jetzt Partnerkunden in alle Prozesse der Innovation einbezieht. Das heißt, Information von außen, das ist dieser Outside-In-Prozess, Information von außen ins Unternehmen holt, gleichzeitig aber auch zum Teil Information von innen, also von innerhalb des Unternehmens weitergibt. Ein Beispiel hierfür ist Innocentiv. Das ist ein Unternehmen, das vermittelt zwischen Firmen, die ein Forschungs- und Entwicklungsproblem haben, zum Beispiel im Bereich Life Sciences, und Wissenschaftlern, also einer Community auf der anderen Seite, wobei die Unternehmen auf einem Marktplatz ihre Probleme anbieten können und die Scientists auf der anderen Seite diese Probleme bearbeiten können und auch dementsprechend bezahlt werden. Lego ist ja auch ein gutes Beispiel. Lego nutzt sehr stark Communities, um ja, also Innovationen hervorzubringen. Also die Communities haben die Aufgabe sogar in dem Fall, dass sie zum Beispiel lokale Interessensgruppen ins Leben rufen und dass sie sich aktiv an Diskussionen beteiligen und auch in Top-Secret-Projekte einbezogen werden, wo sie Informationen, ihre Interessen, ihre Ideen dem Unternehmen weitergeben und das Unternehmen die Ideen nutzt, um Innovationen oder Neuentwicklungen hervorzubringen. Das ist das Ergebnis eines solchen Prozesses. Auf anderer Ebene gibt es, das ist mein Projekt bei uns in der Firma mit Partnern, das Neurovation.net. Ja, hier ist es auch so, das geht ein bisschen in Richtung des das Innocentive. Man kann auf der einen Seite Challenges, also Probleme, Herausforderungen posten und auf der anderen Seite gibt es eine Community, gibt es Personen, die auf diese Challenges reagieren und ihre Ideen in die Plattform einbringen. Was hier auch verfügbar ist, ist ein Kreativitätstest, der ist ganz lustig zum Durchführen, hier nur als kleiner Hinweis. Ja, für Unternehmen ergeben sich natürlich zahlreiche Herausforderungen, wenn sie Web 2.0 einsetzen. Es muss Web 2.0 in die Unternehmenskultur eingebunden sein. Man muss sich überlegen, wie weit öffnet man das Unternehmen, wie weit gibt man Informationen weiter, wie weit dürfen auch Mitarbeiter, die zum Beispiel Blogs schreiben, Informationen weitergeben, wie kontrolliert man, dass Informationen, die unternehmenskritisch sind, im Unternehmen bleiben und nur nicht unternehmenskritische Informationen nach außen gehen. Wie auch in der Vergangenheit, welche Instrumente wählt man aus. Ja, und jetzt noch der kurze Ausblick, wie schaut der nächste Schritt aus? Es ist so, dass Social Software, also dieses Web 2.0, langsam zusammenwächst mit dem, was als Semantic Web bezeichnet wird. Das Semantic Web, das Methoden und Technologien bereitstellt, die es ermöglichen, dass einzelne Services zum Beispiel, also Maschinen, miteinander kommunizieren und sich verstehen können, unter Anführungszeichen. Hier kommen zwei Enden eines Kontinuums zusammen, nämlich das Einfache und Informelle des Web 2.0 und das Komplexe und relativ Formale des Semantic Web. Ja, das war so der kurze Ausblick. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken und ja, weiß nicht, wenn noch Zeit für Fragen ist, gerne auch noch Fragen.